Ja, Marc, ich habe dir definitiv etwas voraus. Meinen letzten handgeschriebenen Brief habe ich über Weihnachten Neujahr bekommen, und zwar von deiner Tochter. Erstaunst, gell? Aber ich glaube, also ich habe sie ganz lieb gefragt und gesagt, du würdest mir nicht auch so ein Brief schreiben und ich habe eins bekommen, also frag sie mal. Oder ich frage für dich, Catalina, würdest du deinem Papi mal einen handgeschriebenen Brief schicken? Er hat an Weihnachten einen bekommen. Da muss ich nichts mehr dazu sagen, dass er das schon vergessen hat. Ja. Ich will gerne beten zum Einstieg. Jesus, wir danken dir, dürfen wir uns in deinem Namen versammeln, dürfen wir in dein Wort schauen, dürfen wir heute einsteigen in den Kolosserbrief und wir bitten dich, dass du unsere Herzen auftust für dein Reden. Amen. Es nimmt mich Wunder, wer von euch liest gern? Gibt es Leute unter euch, die regelmäßig Bücher lesen? Es sind einige. Jetzt all die aufgestreckt haben, von euch nehmt es mich Wunder, wenn ihr Bücher leset, wer von euch liest einmal das Vorwort oder die Einleitung in das Buch? Es sind doch noch einige in Staune. Also oft ist es ja so, Einleitungen und Vorwörter, das liest man manchmal nicht so gern. Sie haben doch in den Ruf vom langweilig gewesen, und wenn ich ehrlich bin, ich zwinge mich oft dazu, ein Vorwort zu lesen. Wenn ich wieder ein theologisches Buch führe, die haben immer ein Vorwort, manchmal auch zwei. Und ich sage mir immer, oh, es gehört halt irgendwie auch dazu. Und dann lese ich das. Ich möchte euch mal ein Extrem vorstellen. Hast du mir PowerPoint? Ich möchte euch ein Extrem vorstellen, wo ich letztens ein neues Buch angefangen habe zu lesen. Es ist ein Buch zum Thema Gemeindebau von Timothy Keller. Es nennt sich Center Church. Und das fängt einmal an mit dem zu diesem Buchkapitel, Seite 7. Gut, lesen wir. Nachher kommt das Vorwort zur deutschen Ausgabe von Center Church auf Seite 9. Lesen wir. Nachher kommt Timothy Keller und Center Church von Stephen Beck. Was hat der Autor mit dem Buch zu tun? Auf Seite 13. Gut, lesen wir auch noch. Nachher kommt Einführung zur europäischen Ausgabe, Seite 17. Und nachher endlich kommt das Originalvorwort vom Autor. Einleitung, die theologische Vision von Center Church. Und nachher, Seite 40, kommt das erste Kapitel. Ich habe mich durchkämpfen, wortwörtlich. Wirklich spannend wurde ist im Vorwort vom Autor selber. Die anderen Sachen, nice to know, aber nicht wirklich wichtig gewesen. Ich glaube, viele schlechte Vorwörter, viele schlechte Einleitungen, die geschrieben worden sind, sind der Grund dafür, warum sie nicht so einen guten Ruf geniessen. Und ich glaube, ein Stück weit gehen wir mit der Bibel ganz ähnlich um. Wenn wir in einen neuen biblischen Brief einsteigen, in ein neues biblisches Buch, ganz ehrlich, wer von uns liest einmal die ersten Verse so richtig tiefgründig? Ich habe hier das Bild von der neuen Genfer Übersetzung, der Kolosserbrief. Wenn wir jetzt hier im Kolosserbrief anfangen zu lesen, wenn ihr persönlich da würdet anfangen zu lesen, wie viel Wert geben ihr diesen ersten zwei Versen? Ich ertappe mich immer wieder mal dabei, wenn ich in einem Brief, bei den Evangelien ist es noch ein bisschen anders schon im Alten Testament, aber bei einem Brief im Neuen Testament, da schlage ich auf und sehe, die erste dicke Überschrift, da hat es immerhin schon am Anfang eine, aber bei vielen Bibeln, die erste dicke Überschrift kommt erst nach zwei, drei Versen. Und ich würde lieber gerade dort anfangen, weil dort kommt ja das Kaltvolle und Spannende. Und dann muss ich mich einmal zwingen und sagen, nein, jetzt lese ich auch die ersten Verse ganz normal und intensiv, weil auch das ist ja eigentlich Gottes Wort an mich, Gottes Wort an uns. Und ich freue mich, mit euch zusammen heute in den Kolosserbrief einzusteigen. Letztes Semester haben wir den Jakobusbrief zusammen betrachtet. Heute ist Kolosser dran. Werden wir einsteigen. Und für alle, die jetzt hoffen, wieder alle Vernunft, dass wir die ersten Versen überspringen, werden wir natürlich nicht machen nach dem Einstieg. Im Gegenteil, wir werden heute eine Predigt haben, nur zu den ersten zwei Versen. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, ich bin überzeugt, die ganze Bibel ist Gottes Wort. Jeder einzelne Vers darin hat seine Berechtigung. Und ich will dem ganzen Wort Gottes seinen Stellenwert geben. Klar, es gibt gewisse Verse in der Bibel, die für heute vielleicht nicht mehr die gleiche Relevanz haben wie damals. Die ein bisschen langweilig sind, wo wir uns fragen, ja, was will mir das im Christsein mitgeben? Und das ist der zweite Punkt. Ich glaube, selbst in diesen zwei einleitenden Versen hat es Sachen drin, die relevant sind für uns. Wenn wir ein bisschen tiefer schürfen oder vielleicht einfach mal bereit sind, genau anzuschauen, werden wir Sachen mitnehmen können, die uns für den Alltag als Christ etwas zu sagen haben. Und darum möchte ich euch auffordern, die die Bibel da haben, einige haben es schon aufgeschlagen, die eine App dabei haben, wo die Bibel heisst oder die Bibel drin ist, schlönt es doch auf und leset mit. Ist unser Anliegen, auch als ältester Rat, dass unsere Prediger, also ich, der Ueli, der Jonas, Gastdozenten, nicht einfach etwas erzählen, sondern es auch mitgelesen wird. Ich erlebe es oft, gerade wenn der Ueli predigt, dass er etwas erzählt. Und plötzlich denke ich, Moment mal, Ueli, stimmt denn das, was du da erzählst? Ich weiss nicht, ob es euch manchmal ähnlich geht. Da kommt eine Aussage von einem Prediger, wo du denkst, das kann doch nicht sein. Und dann bin ich froh, wenn ich die Bibel da habe, aufgeschlagen habe, nachlese und merke, hei, der Vers steht ja wirklich in der Bibel. Oder, Moment, der Vers kann man ja wirklich so verstehen. Ich habe den bis jetzt immer anders verstanden. Und darum ist es ein Anliegen, wenn ihr die Bibel mitnehmt, dass ihr auch selber mitleset. Darum, Kolosser, für die, die ihn jetzt noch nicht gefunden haben, im letzten Drittel der Bibel, zuerst Römer, Korinther, dann Galater, Epheser, Philipper und dann kommt der Kolosser, für die, die dort noch am Blättern sind. Die ersten zwei Verse und wir wollen es gerade mal zusammen lesen. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes und Timotheus, der Bruder, an die Heiligen in Kolossea, die Brüder und Schwestern, die an Christus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Was wir hier haben, ist ein klassischer Einstieg für einen Brief der damaligen Zeit. Gelesen erst noch aus einer Luther-Übersetzung, die vielleicht noch etwas sperriger tönt, und man sich wirklich fragt, und was willst du uns heute mitgeben, Benni? Ich will euch eigentlich nichts geben, aber ich hoffe, die Bibel gibt euch etwas mit. Ich muss aber ein bisschen einschränken und euch sagen, es wird eine Schrottflintenpredigt werden. Wisst ihr, was eine Schrottflintenpredigt ist? Ich habe eigentlich lieber Skalpellpredigten, wo wir einen Bibeltext nehmen, der ein Thema hat, wo wir sezieren und reingehen und mal so ein Organ rausnehmen und ein bisschen anschauen. Und dann nimmt man ein Thema mit heim mit einem Haufen Anregungen. Und so ein Einstieg in einem Brief ist nun mal nicht so ein Thema, das man sezieren kann. Es klingen verschiedene Punkte an. Es ist mehr, wir schiessen mal mit den Schrottflinten in den Wald und schauen, wo Körner landen. Und schauen, was wir für einzelne kleine Themen erlegen damit. Und ich hoffe, dass doch das eine oder andere am Schluss wird hängen bleiben, wo für euch etwas bringt, für euren Alltag. Damit es nicht ganz so unstrukturiert wird wie eine Schrottladung, drei Themen oder drei Punkte, die ich mit euch möchte durchgehen heute Morgen. Zum einen Absender und Empfänger. Nachher, was ist eigentlich der Anlass und der Zweck von diesem Brief? Und am Schluss der Segensbrief aus dem zweiten Vers. Absender und Empfänger. Wer hat den Brief geschrieben? Paulus und Timotheus werden als Absender genannt. In den frühen Kirchen hat das eigentlich einen grossen Stellenwert genossen, die Frage, von wem kommt der Brief? Ein Kriterium, dass ein Brief im biblischen Kanon aufgenommen worden ist, war, es ist von einem Apostel geschrieben. Also hat man angeschaut, von wem ist der Brief? Und es war nicht etwa so, dass bei jedem Brief, wo Paulus draufgestanden ist, auch Paulus drin war. Es hat sogenannte Pseudo-Epigraphen gegeben, die unter einem anderen Namen geschrieben haben, unter einem Pseudonym eben, und wollten so tun, als wären sie der Paulus. Wo man zum Teil sehr schnell entlarven konnte, die ganz komische Lehre reingebracht haben, die einen ganz anderen Wortschatz gebraucht haben, als es der Paulus brauchen würde. Obwohl das ist noch ein gefährliches Argument, weil der Wortschatz ändert sich je nach Thema. Vielleicht ist das etwas, was uns heute nicht mehr so interessiert. Die Bibelkritik hat diese Frage aber neu aufgeworfen. In den letzten paar Jahrzehnten hat sie angefangen anzuschauen und die Bibel wieder neu anfangen zu verlesen. Wieder neu anfangen zu überlegen, ist denn das, was da Paulus steht, wirklich von Paulus? Und ich muss sagen, leider tut sie gerade an Paulus, an Petrus, an Jakobus die Verfasserschaft oft abschreiben. Das ist nicht das richtige Wort, das andere kommt mir nicht in den Sinn. Sie sagt, der Brief ist nicht von dieser Person geschrieben worden. Obwohl es... aberkennen, danke Marc. Und das, obwohl es gute Gründe dafür gäbe. Und darum nennt man das die sogenannte Einleitungsfrage. Einleitung in einem Brief, von wem ist er geschrieben worden? Und es gibt seitenweise Abhandlungen bei diesen Briefen, die nicht so gut beleidigt sind. Beim Kolosserbrief ist das nicht das Problem. Es gibt keinen Kirchenvater, es gibt kein altkirchliches Zeugnis, das nicht ein klares Ja zu der Verfasserschaft von Paulus hat. Und vielleicht sagst du auch, das interessiert mich eigentlich nicht, das ist mir zu theoretisch. Hauptsache ja die Bibel. Ich muss einfach das einschränken und sagen, das Problem ist, sobald wir anfangen zu sagen, das hat nicht der Paulus geschrieben, das hat nicht der Petrus geschrieben, nicht der Matthäus geschrieben, das ist später irgendwann von einem Jünger von diesen Leuten geschrieben worden, das haben ein paar Leute redaktioniert, also im Nachhinein zusammengestellt, dann fangen wir an, die Bibel aushöhlen. Die liberale Theologie macht das. Sie sagt, es steht da zwar, der Brief ist von Paulus geschrieben worden, aber das stimmt eigentlich nicht. Man fängt an, Gottes Wort einschränken. Und ich möchte euch ermutigen oder ermahnen, fangt nicht an mit dem. Fangt nicht an, solchen Wortlauten zu glauben. Weil was können wir noch glauben, wenn wir nicht einmal mit dem glauben können? Wenn wir anfangen zu sagen, ja, das können wir nicht ganz so ernst nehmen, wo machen wir Grenzen? Was können wir noch ernst nehmen und was nicht? Und darum ist das eigentlich eine relevante Frage, wer hat den Brief geschrieben? Wir werden uns jetzt da nicht mit Einleitungsfragen auseinandersetzen. Wir können darauf vertrauen. Das ist Gottes Wort, Gott lügt nicht. Paulus und Timotheus haben den Brief geschrieben. Ist vertrauenswürdig. Wer ist der Paulus gewesen? Wer ist der Timotheus gewesen? Der Paulus stellt sich vor als Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes. Das macht der Paulus nicht in jedem Brief, dass er sich als Apostel vorstellt. Bei den Galater hat er es ganz klar gemacht. Die Galater sind im Aufbegehren, im Widerstand. Und dort kommt er mit seiner Autorität als Apostel. Mehrmals betont er das. Und aus dieser Vollmacht, die er hat als Apostel, hat er sie zurechtgewiesen. Beim Kolosserbrief erkennen wir eigentlich nicht so ein autoritäres Auftreten. Der Fokus ist vielleicht weniger auf dem Apostel, seiner Vollmacht, die er dadurch hat, sondern vielmehr auf der Betonung, woher kommt die Vollmacht. Apostel Jesu Christi. Ein Apostel ist ein Botschafter, ein Bote in der Macht, in der Stellvertretung von jemand anderem. Und der Paulus ist sich bewusst, ich bin ein Apostel von Jesus Christus. Ich will auf ihn anweisen, durch den Willen Gottes. Gott hat wollen, dass ich Apostel bin. Ich selber habe das nicht gesucht. Wenn wir an seine Bekehrung denken, wo er auf Damaskus gereist ist, wie Gott ihn gerufen hat. Paulus hat es nicht gesucht. Gott hat den Paulus gesucht. Es geht ihm darum, Jesus im Mittelpunkt zu stellen. Und darum schreibt er den Brief. Der Brief ist an Kolosser. Er hat die Kolosser nicht gekannt. Er hat die Gemeinde nicht selber gegründet. Aber er hat vom Epaphras, Verse 7 und 8, hat er erfahren von dieser Gemeinde. Und die Gemeinde ist ihm ans Herz gewachsen. Es war die sogenannte Heidenchristengemeinde. Und der Apostel Paulus hat sich als Apostel von den Heiden gesehen. Und natürlich war da eine Verbindung. Und es war ihm wichtig, ihnen eine Botschaft mitzugeben. Und darum schreibt er den Brief. Als zweites wird uns der Timotheus genannt. Und das finde ich spannend. Das zeigt uns, der Apostel Paulus ist nicht als der Übermensch da gestanden. Ich sage euch jetzt etwas, ich gebe euch etwas weiter. Sondern er schreibt es zusammen mit seinem Bruder Timotheus. Er stellt sich in die gleiche Bruderschaft. Sie sind gleichwertig. Der Paulus hat ein spezielles Amt. Aber sie gehen gemeinsam vorwärts, schreiben gemeinsam den Brief. Und ziemlich sicher hat der Brief eigentlich den Timotheus geschrieben. Und das ist jetzt nicht Bibelkritik, sondern das beruht darauf, dass der Paulus ziemlich sicher den Brief diktiert hat. Der Timotheus geschrieben hat und nachher lesen wir zum Beispiel im Kapitel 4, im 18. Vers, hier ist mein Gruß, Paulus, in meiner eigenen Handschrift. Dort hat der Paulus dann selber geschrieben. Den Rest hat er dem Timotheus diktiert. Sie haben den Brief gemeinsam geschrieben. Miteinander, in Übereinstimmung. Es ist nicht ein Paulus seine Spezialtheologie, sondern auch der Timotheus steht da dahinter. Das vielleicht mal zum ersten theoretischen Teil. Da verstehe ich jetzt ehrlich gesagt auch, wenn ihr noch nicht wirklich viel für euren Alltag mitnehmt. Mir ging es einmal so. Ein zweiter Punkt ist aber die Empfänger. Und da tauchen wir schon ein bisschen tiefer ein. Wer sind die Empfänger von diesem Brief? Paulus nennt sie die Heiligen in Kolossea, die Brüder und Schwestern, die an Christus glauben. Drei Aspekte, die ich da betone. Als erstes nennt er sie Heilige. Die Heiligen in Kolossea. Und ich finde das immer wieder faszinierend. Der Begriff braucht der Paulus noch öppe, wenn er einen Brief schreibt. Und spannend ist, er braucht den Begriff auch, wenn er nach einem massiven Problem korrigieren muss. Denken wir an Korinther. Also was er der ethischen, verkorksten Lebensstil muss korrigieren im Brief. Und trotzdem spricht er sie mit Heiligen an. Wenn der Paulus uns in Altstädten einen Brief schreiben würde, dann würde er uns mit den Heiligen in Altstädten bezeichnen. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch so bezeichnet gehört. Vor allem, wenn ihr vielleicht noch aus einem ursprünglich katholischen Umfeld kommt, wo die Heiligen vom Papst heilig gesprochen werden. Die Bibel sagt uns etwas anderes. Die Heiligen sind die, die sich entschieden haben für ein Leben mit Jesus. Heilig heisst abgesondert für Gott, ausgesondert für Gott, ausgezogen für Gott. Heilig sein ist ein Status, ist nicht etwas, das man uns erarbeitet, sondern das man geschenkt bekommt. Heilig sein heisst nicht, dass die Leute besonders wenig sündigen oder gar nicht sündigen. Heilig sein bedeutet nicht, dass ich so viele gute Werke da habe, dass ich jetzt heilig bin. Heilig sein beruft sich darauf, dass ich eine Beziehung zu Jesus Christus habe. Dass er mein Erlöser und mein Herr ist, der mein Leben bestimmt. Dann komme ich den Titel, den Status heilig über. Es geht um einen Beziehungsstatus und nicht um einen Qualitätsstatus von deinem Leben. Wie geht es dir, wenn du als Heilige bezeichnet wirst? Heilige sind nicht sündlos, sagt uns der erste Johannesbrief ganz klar. Aber Heilige dienen nicht mehr der Sünde, sie dienen dem Herr Jesus. Und insofern ist Heiligkeit, heilig sein, auch ein Auftrag. Die Heiligen, die streben danach, die strecken sich aus danach, Jesus ähnlicher zu werden. Sie folgen ihm nachher. Sie wollen Jünger von Jesus sein. Und das ist der Grund, warum wir in unserem Leitbild einen von diesen fünf Werten Jüngerschaft haben. Heilig sein bedeutet auch Auftrag zur Jüngerschaft. Jesus nachfolgen, ihm ähnlicher werden. Darum betonen wir das in unserem Leitbild. Heilig sein ist unsere geistliche Stellung. Heilig sein bedeutet, Gott schaut uns nicht mehr als Sohn von Adam an, nicht mehr Adams Sohn, sondern er schaut uns durch Jesus an. Und durch Jesus liegt der Wohlgefallen, der auf Jesus liegt, liegt auch auf uns. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meinen Wohlgefallen habe, hat Gott über seinen Sohn ausgesprochen. Und der Wohlgefallen liegt auf dir, du Heilige. Die einzige Bedingung ist, du hast Jesus als Herr und Erlöser für dein Leben anerkannt. Dann bist du ein Heiliger. Ein Heiliger in Altstädten, Oberried, Geiss oder woher immer du kommst. Heilig. Ein zweiter Aspekt da drin, er nennt sie Brüder und Schwestern. Im Urtext eigentlich nur Brüder, aber das ist für Brüder und Schwestern gestanden in diesem Zusammenhang. Brüder und Schwestern in Christus. Wir können nicht Christen sein und nicht gleichzeitig Teil einer Familie. Der Paulus kennt die Leute nicht, aber er nennt sie Brüder und Schwestern. Jeder, der in Christus ist, das ist wieder die Bedingung, zugehörig zu Jesus, hat Brüder und Schwestern massenhaft auf dieser Welt, in der geistlichen Familie. Christi ist kein Einzelkämpfertum. Christi ist immer Kampfes-, Liebes- und Lebensgemeinschaft. Weil wir uns ganz unserem Herr angegeben haben und mit ihm unterwegs sind, sind wir auch mit unseren Geschwistern unterwegs. Ob es uns passt oder nicht. Niemand von uns hat sich seine Familien ausgesucht, die liebliche Familie. Und gerade als Kind führt das jemand zu rechtem Knatsch, manchmal auch noch im Erwachsenenalter. Und auch in der Gemeinde, die Familie, das ist nicht einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen. Da reiben wir uns manchmal aneinander. Ist nicht immer nur schön. Aber wir sind Familie. Wir sind mit Brüdern und Schwestern unterwegs. Ich darf mit dem David Grabmann ein in einer engeren Zweierschaft unterwegs sein. Und es ist immer wieder ein speziell, wenn er kommt und mir sagt, hoi Brüderli. Das hat er sich einfach angewöhnt, mir so zu sagen. Und ja, es ist immer wieder so eine gute Erinnerung. Ja, wir sind Brüder. Im Herr sind wir Brüder. Und ihr habt da einen ganzen Haufen Brüder und Schwestern. Wunderbare Brüder und Schwestern, wo uns manchmal zu einem Anstoss werden, manchmal aber auch sehr wunderbar sind, wie wir es empfinden. Und dann ein dritter Punkt, in Kolossea. Kolosser, wir wüssten eigentlich nichts von Kolossea, wenn wir nicht die Bibel hätten. Kolossea war keine bedeutende Stadt. 500 Jahre früher, ja, aber zur Zeit von Jesus war es nicht sehr relevant. Laodicea, Hierapolis, die auch im Brief genannt werden, dort soll der Brief auch vorgelesen werden, das waren bekanntere Städte, wichtigere Städte. Kolossea war unbedeutend. Gegründet wurde wahrscheinlich vom Epaphras. Epaphras ist vermutlich bei der Verkündigung von Paulus in Ephesus, 160 Kilometer südlicher, zum Glauben gekommen. Da seht ihr sonst noch, wo Kolossea ist, Westtürkei. Ist zurückgegangen auf Kolossea, der Epaphras, und hat dort seinen Freunden von Jesus erzählt. Ist eine Gemeinde entstanden. Und der Epaphras ist nachher zum Paulus gegangen und hat ihm von dieser Gemeinde dort berichtet, von diesen Christen in Kolossea. Es ist eigentlich nur normal, dass wenn man mit Schwierigkeiten in der eigenen Gemeinde konfrontiert wird, dass man sich an seinen geistlichen Mentor wendet. Und so ist er zum Paulus gekommen. Und der Paulus nennt sie jetzt Christen oder Heilige in Kolossea. Das war ihre Heimat. Jesus sagt zwar, ihr seid nicht von dieser Welt. Sie sind nicht von dieser Welt, betet er im Johannes 17. Und trotzdem leben wir in dieser Welt. Wir sind nicht einfach in einem luftleeren Raum, wir haben eine irdische Heimat. Ihr alle habt eine irdische Heimat. Ihr seid nicht einfach losgelöst von eurem Dorf, von eurer Stadt. Darum haben wir in unserem Leitbild auch den Punkt Evangelisation drin. Wir sind in Altstädten und dadurch haben wir automatisch einen Auftrag. Weil wir Heilige sind. Heilige haben einen Strahl, eine Leuchtkraft, eine Salzkraft, wo sie in ihre Region hineinbringen. Spannend ist, dass der Paulus eigentlich zwei Ortsbezeichnungen da drin hat. Wörtlich in Kolossea, die Brüder in Christus. In Kolossea, in Christus. Das sind zwei Ortsbezeichnungen, wenn man so will. Und das zeigt uns unsere geistliche Heimat auf. Wir sind in Christus. Das ist unsere ewige Heimat, wo wir irgendwann definitiv werden leben. Aber solange wir auf dieser Welt sind, haben wir auch eine irdische Heimat. Und einfach, um es noch zu komplettieren, ich habe es vorher vergessen zu erwähnen, wir haben diese drei Punkte jetzt ein bisschen angeschaut. Da spricht auch noch ein dritter Punkt aus unserem Leitbild an. Nämlich bei mittleren Brüdern und Schwestern. Wir sind in einer Gemeinschaft geboren worden durch unsere Hinwendung zu Jesus. Gemeinschaft, ein weiterer Punkt, der uns wichtig ist, weil es Jesus wichtig ist. Also drei Punkte, die du für dich mitnehmen kannst, schon nur aus dieser Einleitung, aus dem ersten Vers heraus. Du bist ein Heiliger, wenn du dich Jesus zugewendet hast. Das ist deine geistliche Stellung als Christ. Gottes Wohlgefallen liegt auf dir. Ein zweiter Punkt, du bist in eine Familie hineingeboren. Du musst nicht alleine kämpfen. Du hast eine Lebens- und Liebesgemeinschaft. Und das dritte ist, du wohnst in Altstädten. Oder da in der Region irgendwo im Jahr, wenn du heute Morgen da bist. Du hast einen Auftrag in deine Region inne. Weitere Infos zum Brief für die, was interessiert. Er ist etwa 60 bis 62 nach Christus geschrieben worden, aus der Gefangenschaft in Rom. Überliefert vom Tychikus, Mitarbeiter von Paulus, zusammen mit dem Onesimus. Den kennen wir vielleicht vom Philemon-Brief her, der Knecht, der am Philemon davon gelaufen ist. Das noch so am Rande bemerkt, bevor wir mal anschauen, was ist denn eigentlich der Zweck vom Brief? Warum hat der Paulus den Brief geschrieben? Er erwähnt es nicht in diesen zwei Versen. Er erwähnt es auch nicht direkt im Rest vom Kolosser. Aber wenn wir anschauen, was der Paulus schreibt, dann spüren wir, was der Epaphras ihm erzählt hat. Zum einen hat sich der Paulus gefreut, er hat einen sehr wohlwollenden Bericht bekommen über die Kolosser. Zum anderen spüren wir aber auch im ersten Kapitel, Kolossea, Laodicea, die ganze Region dort, hat Personen gehabt, die mit ihrer Lehre drin hineingekommen sind. Der Paulus kämpft in dem ersten und zweiten Kapitel gegen eine Irrlehre. Jetzt ist es noch schwierig zu beziffern, was die Inhalte dieser Irrlehre waren, weil wir kennen nur die Antworten von Paulus. Aber das lässt gewisse Rückschlüsse zu, um was ist es gegangen. Das erste Kapitel, da macht Paulus Jesus gross. Das ist sein grosses Thema, Kolosser 1, wunderbar, wie er Christus aufzeigt. Zusammen mit dem Hebräer 1 und mit dem Johannes 1 sind es die drei Kapitel, wo Jesus wunderbar herauskristallisieren. aufzeigen, wer ist Jesus. Und das weist darauf an, der Paulus musste gegen eine Irrlehre kämpfen, die Jesus gering machen wollte. Wo Jesus wollte aus dem Zentrum des christlichen Glaubens rausnehmen. Und der Paulus kämpft dagegen und sagt, hey, wir dürfen das Fundament, wir dürfen Jesus nicht verlassen im christlichen Glauben. Es geht um Jesus Christus. Er ist Gott, er ist der Sohn Gottes, der uns erlöst hat. Er ist so wichtig für den Glauben. Und ich freue mich auf die Predigt zu diesem Thema aus dem Kolosser 1. Das ist ihm wichtig gewesen. Wir müssen dagegen kämpfen, wenn irgendwelche Menschen oder Organisationen Jesus aus unserem Glauben rauskicken. Das geht nicht, er ist das Fundament. Ein zweites Thema, das auch in dieser Irrlehre vorhanden war, sind synkretistische Züge. Was ist das? Das ist, wenn man das Christentum oder irgendetwas anfängt zu vermischen mit etwas anderem. Und im zweiten Kapitel geht der Paulus dagegen vor, dass man das Christentum nicht anfängt zu vermischen mit jüdischen Lehren, mit griechischen Philosophien. Dass man das nicht zusammenmixt, sondern das Christentum kann man nicht vermixen. Das ist einzigartig, das ist eigenständig. Synkretismus. Kann nicht sein, dass wir das einfach versuchen, einen Einheitsbrei zu machen. Und das ist heute vielleicht aktueller, als wir manchmal denken. Bestrebungen Richtung Weltreligion sind im Gang. Bern, das Haus der Religionen, wo alle Religionen nebeneinander Platz haben und versuchen, eins zu sein. Wir können Christentum nicht zusammenbringen mit Buddhismus. Wir können Christentum nicht zusammenbringen mit Islam. Wir können Christentum auch nicht zusammenbringen mit Judentum. Judentum oder Christentum ist die Fortsetzung vom Judentum. Aber es ist nicht alles das Gleiche. Und für das müssen wir kämpfen. Da müssen wir klar sein, auch wenn es unpopulär ist. Und das macht der Paulus dort. Und in den Kapiteln 3 und 4 kommen nach einer praktischen, allgemeinen Ermahnung für ein christliches Leben. Genauer werden wir einsteigen natürlich in die Themen, wenn es so weit ist, von der Predigtserie her. Wir wollen aber zurückkommen zu unserem eigentlichen Text, und zwar zum Segensgruß, zu dem Segenswunsch, den Paulus am Schluss stellt. Und der hat mich so richtig begeistert, obwohl es nur ein Satz ist. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Paulus stellt das als Ende von seinen Briefformalitäten. Es ist einfach normal, dass man am Anfang des Briefs die Sachen erwähnt hat. Wenn wir heute einen Liebesbrief bekommen, dann müssen wir immer zuerst am Schluss schauen, von wem ist er jetzt überhaupt? Beim Paulus ist das klar gewesen. Ist schon am Anfang gestanden, wer den Brief schreibt, an wen das er geht. Und nachher häufig schließt er mit so einem Segensgruß. Den Segensgruß, wie wollen wir den verstehen? Ich finde es etwas sehr Umfassendes und sehr kompakt und komprimiert die ganze biblische Botschaft. In diesem Segensgruß ist alles enthalten, was wir als Christen haben und brauchen. Es sind zwei Wörter, die hier herauskristallisiert sind: Gnade und Friede. Das waren zwei typische Grußwörter zu dieser Zeit. Und der Paulus nimmt jetzt die Grußwörter und nimmt sie in ihre eigentliche geistliche Bedeutung, die sie haben für uns Christen. Gnade, Charis vom Griechischen her, war ein typisch griechischer Gruß, von der Wurzel her, Friede mit dir oder Friede dir. Freude. Charis. Auch heute noch vom Griechischen her, das Wort Gruß heisst Chairetismo. Charis, Chairetismo ist heute noch ähnlich. Also ist drin in dieser Wortwurzel. Und das andere Wort Friede kommt vom Hebräischen Shalom. Friede mit dir, der jüdische Gruß. Jetzt weiss ich nicht, wie ihr das habt, wenn ihr einander grüßt. Hoi, hallo, tschüss, ciao, grüß Gott. Wir sagen das doch oft salopp. Meinen wir wirklich, was wir sagen? Wie hoi wahrscheinlich schon. Aber ich denke da als grüß Gott. Wie oft wird das von Leuten gebraucht? Vielleicht mehr im Hochdeutscher Raum, weniger in der Schweiz, aber gar nicht so gemeint. Und das war damals nicht anders gewesen. Freude, Friede mit dir, man hat es einfach so gesagt. Und der Paulus nimmt das jetzt in den Segenswunsch hinein und gibt ihm die tiefe Bedeutung, die ihm eigentlich zusteht. Gnade. Gnade ist das, was Gott uns Menschen erweist. Gnade ist das, wo er als allmächtiger Gott und König auf dem Thron ist, und sich uns sündigen Menschen zuwendet. Ein Herabbeugen eigentlich. Ein Zuwenden in seiner Liebe. Ein Ahnen von dem, was eigentlich gar nicht wert ist. So handelt Gott in Jesus. Er wendet sich am Sünder in der Welt zu, wo erbärmlich ist, wo nichts zu bieten hat. Und das ist Gnade, das ist unverdient. Ein Zuwenden in einer Situation, die man nicht verdient hat. Das Zuwenden Gottes an uns als Einzelpersonen, das Zuwenden an eine ganze Gemeinde. Der Frieden, das sind die Folgen, die zusammengefasst werden von dieser Gnade. Aus dieser Gnade heraus, wenn sich Gott an einen Menschen zugewendet hat, kommt der Frieden. Der Frieden Gottes kommt in das Leben, in die Leben der Heiligen hinein. Paulus sagt über Jesus, er ist unser Friede im Epheserbrief. Im Blick darauf, er hat uns versöhnt mit Gott. Ins Menschenleben ist wieder Frieden gekommen. Frieden in die Beziehung mit Gott. Und somit macht das Christentum zu etwas Einzigartigem. So viele Sachen in dieser Welt wollen uns Frieden versprechen und können es nicht halten. Und im Christentum sehen wir immer wieder Menschen, die haben so einen tiefen Frieden im Herz, trotz allen Widrigkeiten. Die glücklich sein können, die froh sein können, obwohl sie in Verfolgung leben. Die Frieden haben, obwohl alles gegen sie läuft. Das ist der Frieden, den das Evangelium schenken kann, aufgrund dieser Gnade. Und es hat mal einer geschrieben, Friede ist ausdrücklich ein Teil des christlichen Erbes. Und deshalb sollten wir Satan nicht gestatten, ihn uns zu rauben. Ich finde eine ganz starke Aussage. Wie oft wird uns Satan durch die Umstände, durch irgendetwas uns den Frieden rauben? Es steht ihm nicht zu. Uns steht Frieden zu. Aus dieser Gnade von Gott. Und auch die Reihenfolge bringt Paulus in die richtige Richtung. Zuerst braucht sie gnädige Zuwendung von Gott. Und aus dieser Gnade, die wir erfahren dürfen, empfangen wir den Frieden. Von Gott, unserem Vater, von niemand anderem, von ihm kommt der Frieden. Und auch da wieder bemerkenswert, von Gott, dem Allmächtigen, dem, der thront über die ganze Schöpfung. Und wir dürfen ihm unseren Vater sagen. Wieder die Beziehung, die da anklingt, die Familie. Wir dürfen uns ihm vertrauensvoll zuwenden. Es ist ein emotionaler Begriff. Ein Begriff, den nicht alle positiv fühlen, weil nicht alle einen guten Vater hatten. Aber er ist der perfekte Vater, der uns liebevoll entgegenkommt und so wunderbare Geschenke für uns parat hat. Und darum habe ich gesagt voran, das ist so ein umfassender Segen, den wir genauso für uns heute brauchen dürfen. Den wir für uns heute genauso anwenden dürfen. Es ist gleichzeitig Dank und Bitte. Der Paulus dankt für die Gnade und den Frieden, den die Kolosser erfahren haben. Wir können auch danken für die Gnade und den Frieden, den wir erfahren haben, den ihr erfahren habt, den ich erfahren habe. Und gleichzeitig ist es Bitte, wir sind so angewiesen darauf, dass wir weiterhin Gottes Gnade und seinen Frieden erfahren. Wir brauchen das in unserem Leben. Es ist gleichzeitig Zuspruch und Wunsch. Manchmal brauchen wir den Zuspruch. Dass wir das wieder hören, wir sind gesegnet mit Gottes Gnade. Er hat sich zu uns abgebeugt, hat uns aufgerichtet, er hat uns Frieden geschenkt. Jede Person, die sich Jesus Christus zugewendet hat, hat das erfahren. Das müssen wir uns manchmal wieder zusprechen lassen. Und gleichzeitig ist es ein Wunsch von Paulus, dass wir das auch immer wieder annehmen können. Oder gerade im Kontext von einer Gemeinde, da hat es immer Leute, die das noch nicht erlebt haben. Ich glaube, auch bei uns sind heute Morgen Leute im Gottesdienst, die das persönlich gar noch nicht dürfen erfahren. Wo vielleicht sagen, Benni, von was redest du? Die Gnade, der Frieden, den kenne ich noch gar nicht. Und dann möchte ich dich ermutigen, streck dich aus nach dieser Gnade. Streck dich aus nach dem Frieden, den Gott auch dir möchte geben. Gott wendet sich dir zu. Und will dich aufrichten, will dir Gnade erweisen und dich befreien von deiner Sündenlast. Und will dir Frieden in dein Leben hineingeben. Und darum ist es auch nicht nur ein Zuspruch, sondern ein Segenswunsch. Ein Segen, den Paulus über dieser Gemeinde ausspricht. Und dann sind wir am Ende von dieser Einleitung, von diesen ersten zwei Versen. Und ich will die Schrottkügel zusammensammeln und schauen, was haben wir so getroffen heute Morgen. Vielleicht hat es noch andere Sachen, die ich jetzt gar nicht aufgelistet habe. Was machst du mit dem? Ist die Frage über dieser Zusammenstellung. Was machst du jetzt mit dem? Wenn wir normalerweise in den Wald gehen und ein bisschen mit der Schrotflinte rumschiessen, dann geht es darum, ein feines Rehpfeffer zu haben am Schluss, oder? Und um das geht es heute Morgen auch, wenn ich mich herauskristallisiere, was mache ich mit dem? Ich will es mitnehmen. Ich will das in die nächste Woche nehmen und geniessen. Und ich hoffe, es hat da auch ein Stück von dem Reh dabei, das dir wird auf der Zunge zergehen wird, das du nächste Woche geniessen kannst. Du bist ein Heiliger. Das ist dein Status, wenn du dich Jesus zugewendet hast, wenn du die Gnade und den Frieden angenommen hast. Es ist Status und Auftrag zugleich. Lebe ich auch als der Heilige? Strecke ich mich aus in dieser Jüngerschaft, um Jesus nachzufolgen? Wollt mir da Jesus vielleicht etwas zeigen, wo ich einen Schritt weitergehe? Wir sind eine Familie. Das ist ein Geschenk. Wir dürfen miteinander unterwegs sein. Bin ich in dem Miteinander? Habe ich Mühe mit dem Miteinander? Warum? Vielleicht muss ich da mal anschauen. Oder vielleicht bin ich gerade in einer Situation drin, die unglaublich herausfordernd ist. Du hast eine Familie, die mittragen will, die soll mittragen, die wird mittragen. Du hast eine irdische Heimat. Segen, Segen in dieser Heimat. Du bist Licht und du bist Salz, weil du ein Heiliger bist. Träg das raus in dein Umfeld. Gnade und Frieden, das schenkt dir Gott. Vielleicht brauchst du neu den Zuspruch. Gnade und Frieden, jawohl, das ist in meinem Leben, weil ich mir Jesus zugewendet habe. Vielleicht musst du auch sagen, ich habe das noch gar nicht angenommen, aber ich will das. Dann reagier darauf. Erleb, wie das darf in dein Leben hineinkommen. Und vielleicht eine ganz praktische Herausforderung. Warum nicht dann sagen mal deinen Glaubensgeschwister die weitergeben? Deine Geschwister die auch so begrüßen, wie der Paulus die Gemeinde grüßt hat. Oder zum Abschied. Es ist so ein umfassender und wertvoller Segen. Und nicht zuletzt, vielleicht sagst du von all dem, ja, irgendwie spricht mich nichts besonders an. Dann würde ich dich ermutigen, dann entscheide dich zumindest und sag, ich will mitgehen durch den Kolosserbrief. Ich will von diesem Brief profitieren. Ich habe nachher aufgezählt, was noch wird kommen, was der Zweck ist von diesem Brief. Da hat es wunderbare Gottlet und Rehrücken und weiss nicht was alles drin. Und wir werden uns das richtig auseinanderbeindeln und geniessen. Ich würde dir empfehlen, lies den Brief jetzt in dieser Zeit bis zu den Sommerferien vielleicht 3-4 Mal während deiner stillen Zeit. Zum richtig mitgehen. Du wirst mehr profitieren von diesen Predigten, wenn du den selber auch geniessest, den Brief. Wir werden jetzt 4 Predigten noch haben vor den Ostern, vielleicht 5. Und dann erst nach einem Monat Pausen oder so werden wir nach Ostern weiterfahren in einem zweiten Teil. Einfach, dass ihr ein bisschen wisst, wie das Programm wird aussehen. Was machst du mit dem, was wir da jetzt heute Morgen angeschaut haben? So oder so, wenn es bei den wir haben es bei allen Punkten gesehen, es ist alles ausgerichtet auf Jesus. Und während du dir auch vielleicht 1-2 Sachen rauspickst und auf deinen Teller legst für die nächste Woche, möchten wir jetzt übergehen, nochmal das Lied singen, Jesus, wir sehen auf dich. Das ist der Fokus, den wir haben sollen. Und ich möchte euch einladen, aufzuschauen dazu und das einfach nochmal zu singen und zu sagen, jawohl, ich will mit dem Punkt, den ich mitnehme für meinen Alltag, will ich auf Jesus schauen und mit ihm zusammen das umsetzen.